Stellt euch vor, die Nazis hätten unsere Computertechnik gehabt. Was wäre passiert, wenn es in Nazi-Deutschland schon Mobiltelefone und soziale Medien gegeben hätte? Andreas Eschbach hat ein Buch über die Kombination digitale Medien und Nationalsozialismus geschrieben. Ich wollte mir das immer schon ausmalen, wie das ist, und weil es kein anderer getan hat, musste ich es selber tun, sagt er. Wenn es in Nazi-Deutschland schon Computer gegeben hätte, wenn es schon das Internet gegeben hätte und E-Mails und Mobiltelefone und soziale Medien, was wäre dann passiert? Hätte es dann noch Widerstand gegen die Nazis geben können? Wäre jeder mit einer abweichenden Meinung aufgespürt worden? Darüber schreibt der Autor Andreas Eschbach in seinem Roman NSA, Nationales Sicherheitsamt. Es ist nicht wirklich ein Roman über die Nazizeit. Eschbach malt das aus, was dieses nationale Sicherheitsamt helfen würde beim Aufspüren von Flüchtlingen und Leute mit missliebiger Meinung, die irgendwann mal was gegen den Führer gesagt haben, und sei es vor 10 Jahren, das ist ja, was diese elektronischen Medien auszeichnet. Alles, was ich jemals gesagt habe, kann gegen sie verwendet werden, wenn sich der Wind in der Regierung dreht. Und das wird auch getan. Und eigentlich ist es, muss man, glaube ich, sagen, es ist eigentlich nicht wirklich ein Roman über die Nazizeit, sondern man kann die Frage ja auch umgekehrt stellen, was wäre unsere heutige Technik in die Hände einer totalitär gesinnten Regierung? Und dass das mal passiert, ist ja heute nicht so unvorstellbar. Wie funktioniert die digitale Überwachung bei Eschbach in dieser Fiktion in den 1940er Jahren? Ist das im Prinzip das, was wir heute schon erleben? Eschbach sagt, das sei, was wir heute haben. Ich habe einfach nur die Erfindung des Computers zurückdatiert. Da gab es interessanterweise auch einen historischen Moment, wo das hätte passieren können. Als ein gewisser Charles Babbage in England versucht hat, einen mechanischen Computer zu bauen. Der hätte also mit Dampfkraft und Lochkarten funktioniert. Und dann ist einfach alles, was wir heute kennen, einfach früher passiert. Und es gibt das Volkstelefon, also das Mobiltelefon für jedermann. Und es gibt das Weltnetz und Elektropost und dergleichen mehr. Erkenntnisse über jemanden via Daten. Eschbach erklärt, ein Punkt, den sich die meisten nicht klar machen, ist, dass man auch relativ harmlose Daten, wenn man sie geschickt miteinander verknüpft, dazu verwenden kann, um Erkenntnisse über jemanden oder etwas zu gewinnen, was man dem so nicht ansieht. In der Einstiegsszene, in der die Familie Frank aufgespürt wird, geschieht das über den erhöhten Kalorienbedarf, den diejenigen, die die versteckt haben, in ihren Einkäufen dokumentiert haben. Man muss dazu sagen, dass bei meiner Fiktion auch das Bargeld abgeschafft ist. Das ist auch ein sehr nützliches Mittel für eine Diktatur, sodass man genau weiß, was jeder gekauft hat. Und man kann jetzt diese Einkäufe umrechnen. Was sind das für Artikel? Wenn es Lebensmittel sind, wie viele Kalorien haben die? Und wenn sich dann eben rausstellt, jemand kauft viel mehr Kalorien, als er selbst verzehren kann, dann werden die eben aufmerksam und sagen halt, wen versteckt der da? Helene Bodenkamp heißt die Protagonistin. Eine Programmstrickerin in der Sprache des Buches. Das ist aber keine hundertprozentige Anhängerin der Nazis. Die ist ganz normale Bürgerin, die halt einen Job macht und in diesem Amt angefangen hat und sich da nicht weiter drüber Gedanken macht. Zunächst mal. Auszug. Sie bekommt eine neue Aufgabe. Dann erklärt er ihr, was für Auswertungen für dieses Projekt erforderlich waren. Es waren Auswertungen gänzlich neuer Art. Es ging darum, die Kontobuchungen zu Lebensmitteleinkäufen so mit den Artikel-, Nährwert- und Meldeamtstabellen zu verbinden, dass man feststellen konnte, wie viele Kalorien jeder Deutsche im Schnitt täglich zur Verfügung hatte. Und das Ganze musste schnell erstellt werden und vor allem zuverlässig funktionieren, denn es würde ein hochrangiges Regierungsmitglied kommen, dem man das alles vorstellen würde. Helene fand dieses Vorhaben ausgesprochen verblüffend. Sie selber hatte bislang eher den Eindruck gehabt, dass es den Regierenden hauptsächlich um ihren Krieg gegen den Rest der Welt ging, dem sie alles andere unterordneten. Aber nun sah es ganz so aus, als habe ihr Vater recht, der immer behauptete, der Krieg sei nur eine unangenehme Notwendigkeit, um Deutschland dem Bürgergriff der jüdischen Weltverschwörung zu entringen. Das ist dem Führer und seinen Vertrauten im Kern aber um das Wohl des deutschen Volkes ging. Sie würde ihm wohl insgeheim Abbitte leisten müssen und Hitler ebenfalls, denn wozu sonst konnten diese Auswertungen dienen als dazu, Einblick in die Versorgungslage der Bevölkerung zu erhalten, zweifellos mit dem Ziel, ganz präzise feststellen zu können, wer Hilfe benötigte, um nicht aufgrund von Unterversorgung zu erkranken. Das gefiel ihr. Ja, im Vergleich zu ihren sonstigen Aufgaben, bei denen es meistens darum ging, irgendwelche Menschen habhaft zu werden, die Böses getan hatten oder böse Absichten verfolgen, war dies ein ausgesprochen erhebendes Vorhaben. Es gab ihr das Gefühl, etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Und nun, da sie den Vergleich hatte, merkte sie, wie sehr ihr das bisher gefehlt hatte. Also gab sie sich große Mühe, die nötigen Programme und SAS-Befehle so korrekt und durchdacht wie möglich zusammenzustellen. Die Auswertungen, die zunächst für einzelne Städte erfolgen sollten, würden nach und nach das gesamte Reich umfassen und sie sollten nicht einfach nur Ergebnisse liefern, sondern dies elegant und so zügig wie möglich tun. Ins Zweifeln kommt sie erst, als sie in persönliche Konflikte gerät und sie selbst jemand verstecken möchte. Es handelt sich um Arthur, den Mann, den sie liebt, der aber ein Deserteur ist. Ihr Entsetzen ist groß, als sie erfährt, dass ihre Auswertungen einem ganz anderen Zweck dienen, als sie annahm. Die Auswertungen dienen dem Zweck, den Kalorienverbrauch zu überprüfen, um festzustellen, ob mehr Personen in einem Haushalt versorgt werden als angemeldet. Sie begreift, dass mit ihrem Programm auch die Familie Frank in Amsterdam gefunden wurde. Nun will der Reichsführer das Programm in ganz Deutschland anwenden. Bei einer Sitzung wird vorgeschlagen, gleich hier in Weimar zu beginnen. In diesem Falle wäre Arthur heute noch entdeckt worden. Sie will das verhindern. Auszug. Helene sah ihre Hand an. Sie war hochgezuckt, ohne dass sie es bemerkt hatte. Sagte sie. Dann bekam sie einen Gedanken zu fassen, der wie aus dem Nichts kam. Ich frage mich, ob es nicht besser wäre, mit Berlin anzufangen. Psychologisch meine ich. Wieso denken Sie das? Wollte Adamek wissen. Ja, warum dachte sie das? Sie hatte das Gefühl, einfach drauf loszublabbern, als sie sagt, ich denke, in Berlin haben die meisten Juden gelebt, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort welche versteckt halten, am größten und auch, dass wir welche finden, selbst wenn das Programm noch nicht ganz perfekt ist. Das heißt, wenn wir mit Berlin anfangen würden, könnten wir dem Reichsführer am schnellsten und sichersten Erfolge präsentieren. Sie sah in staunende Augen. Alle Männer starrten sie an, als hätten sie noch nie im Leben eine Frau gesehen.
Guter Punkt, meinte Lettke.
Eschbach erklärt seine Idee, eine Frau in den Mittelpunkt zu stellen, aus der Geschichte. Die Idee kam mir, als ich eben bei Charles Babbage angefangen habe. Damals war es so, dass er mit einer englischen Mathematikerin zusammengearbeitet hat, Ada Lovelace, die so als die Urmutter des Programmierens überhaupt gilt, die also die wesentlichen Elemente des Programmierens, Schleifen, Verzweigung und so weiter, das hat sie sich alles ausgedacht. Sie hat auch schon erkannt, dass man mit einem Computer nicht nur rechnen kann, sondern man kann auch, so hat sie schon geschrieben, Bilder in Zahlen umrechnen, diese Zahlen manipulieren und daraus Erkenntnisse gewinnen. Oder Musik und so weiter. Und wenn das damals angefangen hätte, dann wäre so eine Arbeitsteilung, die Männer für die Hardware, die Frauen für die Software, eine natürliche Entwicklung gewesen. Der Roman spielt in einer alternativen Welt, in der die von Charles Babbage erfundene analytische Maschine schon Ende des 19. Jahrhunderts zu einem elektrisch betriebenen Computer weiterentwickelt wurde. Darauf folgte noch zur Kaiserzeit die Gründung des Nationalen Sicherheitsamts, kurz NSA, welches den gesamten Datenverkehr im sogenannten Weltnetz überwacht und abspeichert. Sein Hauptsitz und hauptsächlicher Handlungsort des Romans befindet sich in Weimar. Nach der Machtergreifung Hitlers im Jahr 1933 erkennen die Nationalsozialisten die Möglichkeiten, die ihnen die gegebene Totalüberwachung des Weltnetzes bringen könnte, zuerst noch nicht. Hauptfiguren des Romans sind Helene Bodenkamp und Eugen Lettke. Bodenkamp ist eine der besten Programmiererinnen im Roman, ein klassischer Frauenberuf ihrer Zeit. Sie hat bei ihrer Arbeit im NSA regelmäßig Gewissensbisse, da sie damit zur Aufdeckung von Gegnern des Dritten Reiches beiträgt. Von ihrer Familie, insbesondere von ihrer Mutter, erfährt sie regelmäßig Kritik, da sie nicht darauf aus ist, zu heiraten und Kinder zu gebären. Lettke ist der reinrassige Arier, klassifizierte Sohn eines Weltkriegshelden, Analyst in NSA und Sadist. Er ist davon geprägt, dass er in seiner Jugendzeit mittels gezinkter Karten beim Strip-Poker hereingelegt wurde und ist davon besessen, sich an den an der Aktion beteiligten Mädchen zu rächen. Dazu nutzt er verbotenerweise seine Möglichkeiten beim NSA aus, um an kompromittierende Daten zu gelangen oder diese zu fälschen, womit er die Frauen zu sexuellen Gegenleistungen erpresst. Dem geliebten Helenes, der von der Ostfront desertiert ist, ihm droht der Tod durch Erschießung, wenn man ihn finden sollte. Helenes Freundin Marie und deren Mann Otto Aschenbrenner verstecken ihn bereitwillig in einem gut ausgebauten Versteck unter einem Heuhaufen in ihrer Scheune. Das Versteck hatten sie eigentlich für zwei Juden vorbereitet, die dann aber nicht erschienen sind. Während des Zweiten Weltkriegs kämpft das NSA um seinen Erhalt und insbesondere Lettke hat Angst, zum Kriegseinsatz eingezogen zu werden. Helene findet in seinem Büro Kondome, deren Besitz strafbar ist, von denen sie einige stiehlt, um mit Arthur schlafen zu können, ohne schwanger zu werden. Im NSA werden zu dieser Zeit Programme geschrieben, mit denen aus den zahlreichen Daten über die Bevölkerung Hinweise auf untergetauchte Juden gesucht werden. Als das Programm weiterentwickelt wird und den Kauf verdächtiger Gegenstände analysiert, fürchtet Helene um Arthur. Sie beschafft sich verbotenerweise Administrationszugriff und ändert mittels eines von ihr geschriebenen Programms reichsweit zahlreiche Daten, die dazu geführt hätten, dass viele weitere versteckte Personen, unter anderem auch Arthur, entdeckt worden wären. Bei der Suche nach der letzten der Frauen, die ihn damals gedemütigt hatten und die in die USA ausgewandert ist, stößt Lettke auf Rechnern der Universität Berkeley auf die amerikanischen Pläne zum Bau der Atombombe. Er wird dafür von Hitler persönlich gelobt, der deutschen Wissenschaftlern wie Werner Heisenberg und Otto Hahn vorwirft, dass sie nicht selbst den Bau einer solchen Bombe ins Auge gefasst haben. Als das NSA dem Reichssicherheitshauptamt unterstellt wird, werden die Manipulationen und zu Privatzwecken geführten Recherchen offenbart. Sowohl Helene Bodenkamp als auch Eugen Lettke werden umgehend suspendiert. Helene kommt unter Hausarrest. In ihrer Angst, Arthur könnte nun entdeckt werden, willigt sie zur Freude ihrer Eltern in eine Heirat mit dem SS-Offizier Ludolf von Argensleben ein, der schon lange um sie wirbt. Im Gegenzug für die Heirat arrangiert Ludolf, der Helene total anwidert, die Ausreise Arthurs nach Brasilien, die auch gelingt. Lettke, dessen Mutter bei einem Fliegerangriff umgekommen ist, muss sich nach seiner Suspendierung in Berlin melden, um in den Kampfeinsatz nach Stalingrad geschickt zu werden. Daraufhin fasst er den Schluss, sich selbst zu töten. Er quartiert sich im Hotel Kaiserhof ein, um sich dort mit der Pistole seines Vaters zu erschießen. Eine am NSA entwickelte künstliche Intelligenz hält sein Benehmen jedoch für auffällig und die Polizei taucht im Hotel auf. Lettke schießt sich in den Kopf, der Suizidversuch misslingt jedoch. Er ist noch lebensfähig und bei Bewusstsein, kann aber keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Da er als Arier der Klasse AAA eingestuft wurde, wird er für das Programm Lebensborn regelmäßig zur Samenspende benutzt und vegetiert fortan in diesem Zustand vor sich hin. Helene versucht nach Brasilien zu Arthur zu fliehen. Durch eine neuartige Methode der Gesichtserkennung wird dies jedoch vereitelt. Noch während sie eingesperrt ist, werden London und Moskau von deutschen Atombomben zerstört. Die USA schließen mit dem Dritten Reich einen Friedensvertrag und der Zweite Weltkrieg ist beendet. Kurz darauf erfährt Helene, dass Arthur unter dem Eindruck des deutschen Sieges Suizid begangen hat. Das krasse Gegenteil eines Happy Ends wird erst durch die Gehirnmanipulation Helenes bestimmt. Eschbach geht in seinen Konsequenzen sehr weit und bleibt dabei erschreckend realistisch. Er denkt, dass es im Moment nichts so Dramatisches zu befürchten gibt, aber man weiß halt nicht, was kommt. Und wir haben jetzt in letzter Zeit gesehen, es ist keineswegs so, dass wir auf unverrückbaren Schienen hin zu immer mehr Menschenrechten und immer mehr Freiheit fahren, sondern dass wir in einem ziemlichen Schlingerkurs unterwegs sind. Und da fehlt dann einfach das Vorstellungsvermögen. Wenn ich zum Beispiel höre, dass anscheinend vernünftige Leute für die Abschaffung des Bargeldes plädieren, da sage ich, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Katastrophe ihr damit möglicherweise heraufbeschwört. Das Buch hat ca. 800 Seiten. Bleibt aber durchweg spannend. Es sind so viele Gedanken eingeflossen und so viel Wissen ist eingebaut, dass man sich fragt, wie Eschbach ein solches Werk innerhalb eines Jahres fertigstellen konnte. Es wurde Spiegel-Bestseller. NSA, Nationales Sicherheitsamt von Andreas Eschbach, erschien bei Bastei Lübbe.